Ja, ein herzliches Willkommen auch heute Nachmittag hier in der Halle. Es heißt Workshop, die Dinge heißen alle Workshop, aber ihre Ausführung ist nicht immer identisch, es ist ein bisschen unterschiedlich. Heute wird es eher in eine Richtung Vortrag gehen und wir werden heute über ein Thema nachdenken. Ich habe es einfach tituliert mit dem Titel »Der schlimmste Fehler«. Im Leben machen Menschen Fehler. Das ist die Natur der Sünde. Und Gott sei Dank, dem Herrn sei Dank, wird das einmal ein Ende haben. Für immer und ewig. Aber es passieren Fehler, die wir Menschen so kategorisieren. Der eine sagt, das ist ein kleiner Fehler, der nächste würde schon wieder sagen, nein, das ist ein großer Fehler. Jeder Mensch hat seine Ansichten. Es gibt Fehler, die sind tatsächlich von kleiner, geringer Natur. Es gibt aber auch Fehler, die macht man nur einmal im Leben, weil man ein zweites Mal keine Chance hat. Ich möchte heute mit euch über einen Fehler nachdenken, den sehr viele Menschen machen und wozu wir berufen sind, die Menschen vor diesem Fehler abzuhalten. Worum geht es? Im Lauf der nächsten Minuten werden wir es deutlich erkennen. Aber ich möchte auch jetzt, weil es ein Vortrag ist, ja, und weil wir auch das Ganze unter Gottes Schutz, unter seinem Segen, seiner Führung machen möchten, möchte ich Gott auch in besonderer Weise dazu einladen und wir erheben uns kurz zu einem Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag heute. Wir danken dir für die Gemeinschaft. Wir danken dir, Herr, dass du ein Volk auf dieser Erde hast, das du dein Eigentum nennst. Und wir danken dir, dass wir daran teilhaben dürfen. Aber Herr, nur Mitglied deines Volkes zu sein, ist noch lange kein Garant dafür, auch wirklich zu deinem Volk zu gehören. Und wir wollen dich bitten, hilf, Herr, dass wir immer wieder darüber nachdenken, dass wir uns prüfen, dass wir reflektieren und uns die Frage stellen, wo stehe ich wirklich, Herr? Und dass wir dich täglich aufs Neue suchen, denn wir leben in furchtbar ernsten Zeiten. Und ich will dich bitten, Herr, dass du uns vorbereitest für das, was vor uns liegt, nämlich die Ewigkeit. Und ich danke dir, dass du uns die wunderbarste Gabe verheißen hast. Und wenn wir darum bitten, wir es auch erhalten, nämlich den Heiligen Geist. Und darum bitten wir dich jetzt, auch an diesem Nachmittag, in dieser Stunde, die vor uns liegt. Und wir danken dir, dass du uns erhört hast. Im Namen Jesu. Amen. In 1. Korinther Kapitel 1 sagt Paulus etwas sehr Interessantes. Er zeigt einen Kontrast auf, der eigentlich größer gar nicht sein könnte. Und zwar spricht er von ein und der gleichen Sache und dann sagt er aber, stopp, für die einen ist das völliger Unsinn, für die anderen bedeutet es alles. Wovon rede ich? 1. Korinther 1 und dort Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Was macht Paulus hier? Paulus hat ja schon die Erfahrung gemacht, beziehungsweise musste sie dann unter den Korinthern auch noch machen und später auch, dass immer wieder Menschen da sind, Philosophen, Griechen, Intellektuelle, die kommen daher und erzählen und wollen dem Paulus erklären, wie die Welt funktioniert. Und irgendwann mal reißt ihm sozusagen die Hutschnur und er sagt, fertig, nichts mehr. Ich will überhaupt nichts mehr von all dem wissen. Ich will nur noch den gekreuzigten Christus predigen. Etwas anderes gibt es nicht. Es gibt nichts Relevanteres in dieser Welt als der gekreuzigte Christus. Alles andere ist schönes Beiwerk, ja, aber wenn es nicht zum Ziel führt, dann haben wir alles verfehlt. Wenn wir den gekreuzigten Christus nicht predigen, ist alles umsonst. Und hier sagt er, es gibt zwei Gruppen von Menschen. Es gibt die Menschen, die die Bibel Tor nennt, die Toren, also was eine Torheit ist, eine Narrheit, eine Dummheit. Und es gibt die klugen Menschen, für die das etwas bedeutet. Und er stellt hier das Kreuz in den Mittelpunkt und sagt, am Kreuz scheiden sich die Wege. Für viele Menschen, für die, die nicht gerettet werden, ist es eine einfache Torheit. Sie lachen darüber. Aber, sagt er, für die, die gerettet werden, und es ist interessant, wie er es ausdrückt, ist es nicht nur etwas Schönes, etwas, woran man sich erfreut, etwas, was man gerne hat oder worüber man gerne nachsinnt. Er sagt, es ist eine Gotteskraft. Und über diese Kraft möchte ich heute ein bisschen mit euch nachdenken. Es ist so, dass im Leben, bei jedem Menschen eigentlich, im Leben eines Menschen im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte, immer mal wieder so wichtige Punkte, wichtige elementare Stationen sind. Ja. Zum Beispiel, wenn jemand, ein Jugendlicher, der kann es kaum erwarten, der zählt die Tage schon rückwärts, bis er 18 wird. Und wenn er 18 geworden ist, ja, dann kann er endlich die Welt erobern. Dann darf man dies und das und jenes. Ja. Oder ein weiterer wichtiger Einschnitt im Leben oder ein wichtiger Punkt im Leben, wenn man heiratet, ja, Hochzeit, ja, dann geht es von nun an ja, zu zweit weiter, nicht mehr alleine. Ja. Und so gibt es Stationen im Leben, die sind sehr wichtig. Ja. Die müssen beachtet werden. Die muss man auch, wie soll ich sagen, die muss man auch richtig einordnen. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, gibt es im geistlichen Leben auch Stationen? Gibt es im geistlichen Leben auch Stationen? Ja, natürlich gibt es im geistlichen Leben auch Stationen. Und wir werden mal kurz, stellt euch vor, wir nehmen eine Drohne. Heute gibt es ja schöne Drohnen, ja, schöne teure Drohnen, mit denen kann man alles machen. Und fliegen jetzt mal, machen so einen leichten Overview über die Stiftshütte. Okay? Die Stiftshütte kennen wir alle aus dem Alten Testament. Irgendwann mal hat sie ausgedient und dann wurde daraus der Tempel. Ja. Tempel wurde gebaut in der salomonischen Zeit, aber bis dahin war die Stiftshütte da. Jetzt haben wir hier unter dem Volk Israel eine Stiftshütte, aber wozu war die da? Was war die Bedeutung der Stiftshütte? Und wenn wir nachlesen, sagt uns die Schrift, Gott befahl Mose, eine Stiftshütte zu bauen. Und zwar nicht so, wie sich Mose das vorstellt, wie er denkt, wie es toll aussehen würde, sondern Gott zeigt ihm das Original und sagt genau so, auf den Millimeter. Übrigens, ich mache mal hier eine Klammer auf. Wenn wir in der Schrift lesen, wenn Gott zu irgendjemandem was gesagt hat, zu Noah, bau die Arche, zu Mose, bau die Stiftshütte und, dann könnt ihr immer wieder etwas entdecken. Mal schauen, wer weiß es. Was könnt ihr da immer wieder entdecken, wenn die das gebaut haben? Was erwähnt die Bibel immer wieder? Material und Fähigkeit, okay. Ich will auf was anderes hinaus. Nach dem Vorbild, danke, wir kommen jetzt der Sache schon näher. Dankeschön, jetzt haben wir es. Seht ihr? Drei Anläufe und wir haben es. Er machte es genau so, wie Gott es sagte. Bitte? Ja, mit den Maßen, genau. Also, ihr könnt es bei Noah nachlesen, als er die Arche baut. Ihr könnt es bei der Stiftshütte lesen. Ihr könnt es auch überall, wo Gott irgendwas in Auftrag gegeben hat, macht. Ihr sollt etwas tun, nicht nur, wenn es darum geht, etwas zu bauen, sondern generell, wenn Gott etwas gesagt hat, lest ihr sehr oft, und Noah und Josef und Abraham und, machte es genau so. Warum erwähne ich das? Wisst ihr warum? Weil wir heute in einer Zeit leben, wenn wir die Bibel aufschlagen, unter Christen. Und schauen irgendwas an, ja, und sagen, ah, okay, hier sagt Gott zu dem Thema das und das. Wisst ihr, was ich heute so oft schon gehört habe? Ja, das muss man nicht genau so machen. Das muss man nicht genau so, wir leben in einer anderen Zeit. Und dann kommen die Ausreden und fertig, Bibel zumachen. Und wozu brauchen wir überhaupt noch eine Bibel? Wir müssen es nicht, wir machen es so, wie wir denken, es ist am besten. Und die Zeiten gab es auch. In den Zeiten der Richter steht geschrieben, und sie taten, was ihnen, also was ihnen selber wohlgefiel, ja, nicht was in den Augen Gottes gut war. Und genau in so einer Gesellschaft sind wir heute angekommen. Und diese Gesellschaft braucht dringend eine Umkehr, dringend eine Reformation. Diese Gesellschaft muss erkennen, wenn wir so weitermachen, der Abgrund ist da. Ein paar Schritte noch und es ist vorbei. Und wenn es vorbei ist, ist es für immer vorbei. Das ist das Problem. Wir leben wirklich im Finale dieser Weltgeschichte. Es ist nicht mehr viel Zeit. Jetzt sind wir mit dieser Drohne über dem Heiligtum und jetzt sehen wir so von oben und sehen, okay, es geht hinein in den Hof. Wenn du in den Hof hineingegangen bist, kam als allererstes der Brandopferaltar. Der Brandopferaltar, dort ging der Israelit hin und hatte im Regelfall ein Lamm oder irgendein Opfertier in der Hand, mit dem er zum Priester ging, der dort schon am Brandopferaltar wartete. Ja, was geschah dort? Der Priester und der Israelit, die reden dort miteinander und dann wird das Lamm geopfert, geschlachtet, das Blut kommt an die Hörner des Altars und so weiter. Also die Einzelheiten stehen alle in Levitikus, aber das würde jetzt megamäßig den Rahmen sprengen. Aber worum ging es da? Warum hat der Israelit das getan? War das Vorschrift? Musste jeder Israelit dreimal die Woche mit einem Lamm dahin? Was war der Grund dafür? Ganz einfach. In dem Moment, wo ein Mensch gesündigt hat und erkannt hat, was ich gemacht habe, ist nicht gut. Es schadet mir, es schadet meinem Nächsten, es schadet Gott oder dem Ruf Gottes. Es schadet einfach, es richtet Schaden an. Und wenn er das erkannt hat, ist er gegangen und hat bekannt und bereut. Und so wurde ihm vergeben. Und Vergebung geschah immer, nur wenn der Priester dort war. Denn die Bibel sagt, der Priester versöhnte den Sünder mit Gott. Ja? Also der Priester war der Mittler. Heute ist es nicht anders. Unser hoher Priester im Allerheiligsten ist der Mittler. Wir brauchen einen Mittler, weil wir so vor Gott nicht bestehen können. Jetzt geht's weiter, ihr Lieben. Wenn du mit der Drohne jetzt weiterfliegst, kommt noch mal etwas, bevor du ins Heiligtum hineingehst. Das goldene Waschbecken. Jetzt wird's interessant. Es ist ja so, wenn wir uns das Heiligtum anschauen, dann wird die Frage, kommt ja auch automatisch die Frage auf, ja Moment, Heiligtum, schön und gut, was haben wir heute damit zu tun? Haben wir etwas oder haben wir nichts damit zu tun? Wir haben sehr viel damit zu tun. Nur die Tatsache, dass das Heiligtum physisch nicht mehr existiert, bedeutet noch gar nichts. Denn was repräsentiert das Heiligtum? Einmal das himmlische Heiligtum, okay. Weiter. Dankeschön. Der Erlösungsplan. Wie Erlösung funktioniert, das Prinzip der Erlösung. Und das ist ganz wichtig. Wisst ihr warum? Viele Christen sagen, ist doch wurscht, ich bete zu Jesus, zu Gott, der vergibt mir, ich bin gerettet. Wenn das Erlösung ist, das ist ja, wow, okay. Ihr Lieben, Erlösung ist einfach. Aber ganz so einfach nicht. Denn Erlösung hat ein Prinzip. Und dieses Prinzip will uns Gott durch das Heiligtum deutlich vor Augen führen. Und ich sage euch gleich kommen wir zu diesem Punkt, wo ein arg schlimmer Fehler passiert. Der schlimmste Fehler im Leben der Menschen. Wir sind gleich so weit, aber zuerst möchte ich mit euch weiter. Jetzt geht der Priester hin, weiter. Der Israelit geht wieder, der Priester geht weiter zum Waschbecken, wäscht sich die Hände. Er muss sich die Hände waschen, damit er jetzt ins Heiligtum hinein darf. Der Priester geht ins Heiligtum hinein. Wenn er reinkommt, links Menora, der siebenarmige Leuchter, rechts der Schaubrottisch. Geradeaus vor ihm der kleine Räucheraltar und daraufhin wieder ein Vorhang, die Trennung zum Allerheiligsten, wo wir wissen, wo die Bundeslade drin war. Jetzt haben wir diese drei Symbole, die Menora, den Schaubrottisch und den Räucheraltar. Ja, was machen wir jetzt damit? Wenn ihr nachlest in den Anordnungen, die Gott den Priestern gibt, werdet ihr schnell feststellen, die Menora, der siebenarmige Leuchter, durfte nie ausgehen. Das heißt, der Priester musste regelmäßig zweimal am Tag, morgens, abends rein, Öl nachschütten, damit es wurde das sogenannte ewige Feuer genannt, damit das Feuer ewig brennt. Es durfte nie ausgehen. Und jetzt, ihr Lieben, gegenüber da haben wir die Schaubrote und den Räucheraltar. Jetzt möchte ich mal ganz kurz das, was wir bis jetzt überflogen haben, den Brandopferaltar, das Waschbecken, Menora, Schaubrottisch, Räucheraltar, mal kurz übertragen. Wir haben die Stiftshütte heute nicht mehr, auch den Tempel nicht mehr. Und es gibt ja etwas, also die moderne Christenheit sagt, wir leben unter der Gnade, es gibt kein Gesetz mehr. Grottenfalsch, beziehungsweise die Hälfte ist richtig, wir leben unter der Gnade, aber dass es kein Gesetz mehr gibt. Das ist natürlich ein raffinierter Trick Satans. Wenn wir sagen, ist es wirklich wahr, das Zeremonialgesetz, also das hier, was wir hier gerade eben angesprochen haben, die Stiftshütte, das fällt unter das Zeremonialgesetz. Dieses Gesetz ist nicht mehr da. Es braucht es nicht mehr. Du brauchst kein Lamm zu opfern, denn das wahre Lamm, Jesus Christus, wurde schon gekreuzigt, ein für alle Mal. Und das wird nicht immer wieder gekreuzigt. Das ist erledigt. Das heißt, das Lamm heute ist nicht mehr notwendig, dieser Prozess. Aber ihr Lieben, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Und da ist eine böse Falle drin. Dass die Anwendung dieses Gesetzes, des Zeremonialgesetzes, ist weg. Braucht heute niemand mehr. Aber das Prinzip dahinter, das Prinzip, an dem hat sich nicht ein Milligramm verschoben oder verändert. Warum? Ganz einfach. Der Israelit geht rein. Er geht rein, weil er gesündigt hat. Er bekennt die Sünde. Es wird geopfert. Es wird vergeben. Versöhnung mit Gott. Als nächstes arbeitet der Priester weiter. Er wäscht sich die Hände jetzt und macht den Dienst im Heiligtum. Wenn wir es heute auf die Zeit von heute übertragen, was ist denn der Brandopferaltar heute? Das Kreuz. Golgatha, das ist die erste Anlaufstelle, wo ein Mensch hingeht oder hingehen muss, wenn er vom Heiligen Geist der Sünde überführt würde, wenn er erkannt hat, so kann ich nicht mehr weitermachen. Es geht nicht mehr. Das ist der erste Anlaufpunkt zum Kreuz Jesu. Und jetzt wird es interessant. Am Kreuz Jesu bekenne ich die Sünden, es wird mir vergeben und dann, wenn du aufstehst von dort, wo gehst du denn jetzt hin? Waschbecken? Ja, Waschbecken symbolisiert die Taufe. Vielen Dank, die Taufe. Das heißt, in dem Moment, wo ich mein Leben Jesus übergeben habe oder ihm alles bekannt habe und auch ihm sage, ich will so nicht mehr leben, ich will jetzt mit dir leben, kommt als nächstes automatisch der Schritt, wo ich das auch bekenne, öffentlich vor dem ganzen Universum, vor allen Menschen, vor Gott, vor jedem. Und das ist eigentlich nichts anderes als der Bund mit Gott durch die Taufe. So, jetzt kommt der schlimmste Fehler. Wisst ihr, was jetzt passiert? Die große Masse der Christenheit kehrt wieder um und geht zurück. Raus in die Welt. Leben, wie sie gelebt haben. Und wenn du mit ihnen über das Thema sprichst, ich lebe unter der Gnade, Gott hat mir alles vergeben, alles ist super. Folgende Frage, was glaubt ihr, warum hat Gott das Heiligtum nach dem Waschbecken hier nicht beendet? Warum ging es dort weiter? Warum ging es dort weiter? Genau, richtig, richtig, ihr Lieben. Und hier drin, wo wir jetzt nach dem Waschbecken hineingehen, da passiert etwas. In dem Moment, wo du das Heiligtum betrittst, wie wir vorher gesagt haben, links der Leuchter. Was symbolisiert der Leuchter heute? Ja, aber noch spezieller. Nicht ganz?
Also ich hätte zwei Varianten.
Ja.
Der Heilige Geist und Jesus, ich bin das Licht der Welt.
So, danke. Also Jesus ist, du kannst Jesus in jedem Symbol finden. Das ist interessant. Aber hier spezifisch der Heilige Geist. Das Licht, das da leuchtet. Und womit funktionierte der Leuchter? Stromschalter? Öl. Der Priester musste Öl nachgießen. Öl haben wir auch bei den Jungfrauen in der Bibel und an mehrfachen Stellen, wo Öl als Symbol für den Heiligen Geist dasteht. Und das Feuer, das da brennt, auch. Denn Apostelgeschichte 1 und 2, die erste Urgemeinde, was passiert dort? Der Heilige Geist kommt über sie und es kommen Feuerzungen. Richtig Feuerzungen kommen über sie. Ja? Also hier haben wir eine richtig starke typologische Sache hier, wo der Heilige Geist präsentiert wird. So, jetzt haben wir hier gesehen, links, der siebenarmige Leuchter repräsentiert den Heiligen Geist. Rechts waren die der Schaubrottisch mit den Broten. Was ist das? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das Brot des Lebens, Jesus Christus, das Wort Gottes. Jetzt haben wir zwei Symbole, den Heiligen Geist und das Wort Gottes. Warum glaubt ihr, ist links und rechts, also diese beiden Symboliken, warum stehen die parallel gegenüber? Denn wenn du reingehst in den Hof, hast du ja zuerst den Brandopferaltar, dann das Waschbecken. Dann gehst du ins Heiligtum, aber da ist es nicht mehr so, dass irgendetwas zuerst kommt, sondern da stehen erstmal zwei Gegenstände parallel gegenüber. Warum? Ja. Die Bücher. Genau, alle Bücher der Schrift. Dankeschön. Ja, wie die Schwester sagte, ja?
Ja, das gehört zusammen.
Genau.
Der Heilige Geist und das Wort Gottes müssen zusammenhören.
Genau. Die beiden sind untrennbar miteinander verbunden. Du kannst den Heiligen Geist nicht vom Wort Gottes trennen, du kannst das Wort Gottes nicht vom Heiligen Geist trennen, ja, Schwester? Richtig, richtig, richtig. Symboltechnisch, ja, kann man sehr tief hineingehen, weil wir sehr viele Symboliken haben. Das ist also Wunder. Die Bibel ist ein Wunderwerk. Es ist wirklich ein Wunderwerk. Und nicht irgendwelche hängenden Gärten von was weiß ich wo, sondern die Bibel hätte das erste Wunderwerk sein müssen, wo von dieser Welt als ja, im wahrsten Sinne des Wortes heilig ernannt wird, aber nein. Da sind tausend andere Dinge wichtiger. Die Bibel ist ein Wunderwerk Gottes, wenn wir sie studieren. Und hier sehen wir, wie das zusammenarbeitet. Warum ist das so wichtig? Ich sage euch, warum das so wichtig ist. Heute erleben wir es, und das ist leider keine Minderheit, es ist eine große Bewegung in christlichen Kreisen, erleben wir es, dass plötzlich so Räume wie der hier, ach, das ist ja noch klein hier, viel größere Räume, und da ist irgendein ein Zauber, Priester, Pastor, ja, und dann geschehen wunderbare Dinge. Der Geist ist da und die Menschen geraten in Ekstase und Leute, die ihr Leben lang am Rollstuhl gefesselt sind, stehen plötzlich auf und machen Salto und wow, Wahnsinn. Leute, das ist kein Scherz, das passiert. Das passiert. Und das nicht am Rande, das ist ein Riesenphänomen. So, wenn du da hingehst und nachfragst, was da los ist, dann bekommst du eine Antwort. Hier ist der Heilige Geist. Okay, einverstanden, hier ist ein Geist. Ob er heilig ist, über die Frage müssen wir uns nochmal unterhalten. Aber dass ein Geist dort ist, ist definitiv völlig außer Frage. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn Dinge geschehen, die dem Heiligen Geist zugeschrieben werden, oder Dinge geschehen, die Dämonen, also dem anderen Geist zugeschrieben werden, woher weiß ich, was jetzt stimmt und nicht? Ganz einfach. Ganz einfach, ihr Lieben. Gott selbst, die Bibel selbst sagt von sich, dass sie geschrieben wurde von Menschen, ja, von Menschenhand, aber getrieben durch den Heiligen Geist. Das heißt, der Autor der Bibel ist der Heilige Geist. So, und das wär's. Damit können wir alles zumachen. Würde der Heilige Geist etwas tun, was entgegen dem steht, was er gesagt hat, in seinem Wort? Niemals. Niemals. Das heißt, die beiden kannst du nicht lösen und trennen. Du musst beide haben, um eine Orientierung zu haben. Du brauchst das Wort Gottes, aber du brauchst den Heiligen Geist genauso. Denn ohne den Heiligen Geist ist das Wort Gottes trocken. Es passiert nichts in deinem Leben. Es ist einfach nur ein Buch, wie alle anderen, und ich studiere es halt. Aber das ist nicht Sinn und Zweck, sondern hier brauchen wir den Geist. Und schon haben wir es, ihr Lieben, schon haben wir es. Und jetzt wird das Ganze abgerundet durch den Räucheraltar. Der Räucheraltar symbolisiert nach Offenbarung 8 die Gebete der Heiligen, die emporsteigen zu Gott. So, wie nennen wir das, was wir gerade so ein bisschen beschrieben haben? Also, wenn du jetzt nach der Taufe weitergehst. Heiligung. Heiligung, ihr Lieben, ist ein enorm wichtiger Prozess. Frage. Ist Heiligung eine Option oder eine Notwendigkeit? Was denkt ihr?
Unbedingt nötig.
Woher wissen wir das? Woher, wenn jetzt ein Mensch sagt, ja, woher weißt du das? Zeig mir das mal. Wo steht das in der Bibel, dass sowas nötig ist? Hebräer 12. Schlag mit mir mal kurz auf, Hebräer 12. Und dort schauen wir uns einen ganz einfachen Vers an. Vierzehn. Dort sagt Paulus, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die, also ohne was, die Heiligung, niemand den Herrn sehen wird. Punkt. Das war's. Übrigens ist nicht der einzige Vers in der Bibel, der darüber spricht, aber es ist ein sehr starker Kernvers, der uns deutlich zeigt, Heiligung ist keine Option. Heiligung ist genau das, was Erlösung bedeutet. Den Schritt, den ich gehe, wenn ich erkenne, dass ich ein Sünder bin und zu Jesus gehe, ans Kreuz, wenn ich mein Leben ihm übergebe durch die Taufe und dann zurückgehe in die Welt. Ja, ihr Lieben, was habe ich dann gemacht? Nichts habe ich gemacht. Und jetzt stelle ich eine Frage. Warum gehen so viele heute in der christlichen Welt ans Kreuz, ins Taufbecken und dann wieder zurück? Was ist dort passiert? Woraus resultiert das, dass so viele Menschen einfach wieder in die Welt gehen und wenn du heute mit ihnen sprichst, ja, ich bin evangelisch, Gott liebt mich, ich bin erlöst. Das hört man heute von so gut wie jedem Christen da draußen. Woraus resultiert das?
Vielleicht mangelnde Lehre,
mit Sicherheit. Ja?
Weil sie das Heiligtum abgelehnt haben.
Genau. Die Menschen, wie die Schwester sagte, lehnen das Heiligtum ab. Sie lehnen Erlösung ab und wissen es nicht. Die Menschen, die sagen, passt, alles gut, ich habe alles am Kreuz gelassen, Jesus hat mir vergeben, bin getauft, bin rein, Fahrschein im Himmel, Ticket ist gesichert. Die Menschen sind schwer betrogen von Satan. Das Ganze, was wir dort erleben, dass die Menschen zurückkehren und in die Welt gehen, resultiert woraus? Wie wir es gesagt haben, aus Unwissenheit und, ein ganz wichtiger Faktor, sie waren nicht wirklich am Kreuz. Wisst ihr warum? Es gibt ja heute viele Leute, für die ist es ein religiöser Akt. Es gehört dazu, vielleicht sogar eine liturgische Handlung, was auch immer dahinter steckt. Ja. Aber ich hätte jetzt eine Frage. Wenn du wirklich erkannt hast, wenn der Heilige Geist dich überführt hat und dir deutlich gezeigt hat, so wie du lebst, es gibt keine Erlösung für dich, du brauchst Jesus. Und das ist ja das Werk des Heiligen Geistes, dass er die Menschen der Sünde überführt, damit den Menschen plötzlich bewusst wird, das geht so nicht, ich kann so nicht weitermachen. Und deswegen gehen die Menschen zu Christus. Und wenn du dieses Bedürfnis hast, zu Christus zu gehen und ihm alles zu bekennen und dein Leben fortan mit Christus zu führen, ja, wie kann das gleichlaufen mit dem Bedürfnis, wieder zurück in die Welt zu gehen? Irgendwas stimmt dort nicht. Und ihr Lieben, heutzutage waren viele Christen, Millionen, vielleicht Milliarden Christen am Kreuz. Vielleicht war es ein religiöser Akt, vielleicht war es ein frommer Pilgerlauf. Ja. Ich rede nicht vom leiblichen, vom echten Kreuz, dass die Leute nach Jerusalem gehen und da was anbeten, sondern wir reden symbolisch. Aber wann warst du wirklich am Kreuz? Und hier stelle ich uns eine Frage. Gibt es ein Echtheitszertifikat für wahren Glauben oder für wahre Erlösung? Wisst ihr, zwischen Erlösungsgewissheit und Anmaßung ist meistens nur noch ein ganz schmaler Grat. Das läuft oft ineinander über. Erlösungsgewissheit ist eine Sache, Anmaßung ist aber was ganz anderes. Aber oft sind es die meisten Menschen, die alle das Gleiche behaupten, ja, ich habe Erlösungsgewissheit, ich bin erlöst. Und an diesem Punkt möchte ich heute anknüpfen mit euch. Es ist etwas, was die christliche Welt heute in großem Maße ablehnt. Heiligung. Das ist Erlösung. Erlösung ist Heiligung. Heiligung ist Erlösung. In dem Moment, wo ich bei Jesus am Kreuz war, in dem Moment, wo ich meine Sünden bekannt habe, in dem Moment, wo ich erkannt habe, dieses Leben, was ich geführt habe, ist nichts. Es ist einfach nur für die Tonne. Ich will ein neues Leben mit Christus. Sehnt es mich doch danach, weiterzugehen und nicht umzukehren, zurück in die Welt zu gehen. Und wenn ich das tue, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Dann habe ich irgendwas Dann war ich nicht am Kreuz oder ich habe es gemacht, weil mich die Mama oder der Opa hingeschickt hat. Geh doch auch mal hin. Lass dich doch auch mal taufen. Ihr Lieben, das ist ein Problem heute. Es ist ein Problem, nicht nur in unseren Gemeinden, in vielen Gemeinden. Und dort werden Menschen getauft aus traditionellen Gründen. Ja, meine ganze Familie ist Adventist. Wir haben Opa, Uropa, wir sind in der vierten Generation, alle. Dann muss ich mich auch taufen lassen, weil sonst ist mein Opa enttäuscht von mir. Okay, ich werde getauft. Und dann wachse ich heran in der Gemeinde. Ich war nie bekehrt, ich werde getauft, ich wachse heran, ich werde Gemeindeleiter, unbekehrter Gemeindeleiter. Und was macht ein unbekehrter Gemeindeleiter? Der bringt eine Zeitschrift raus. Die ist bunt. Solche Dinge geschehen heute. Und wir stellen uns die Frage, wie kann das sein in einer Gemeinde? Ganz einfach. Indem man unbekehrt Dinge tut, die überhaupt nichts gemein haben mit dem Wort Gottes. Und dann, wenn Kritik kommt oder wirklich auch Widerstand und die Leute sagen, das geht nicht, dann interpretiert man das einfach um. Fertig, und das war's. Außerdem, Gott geht ja auch mit der Zeit. Ne? Habt ihr festgestellt, dass der Zeitgeist den Heiligen Geist schon lange überrollt hat? Habt ihr das festgestellt? Wir sind da, damit wir die Wahrheit wiederherstellen. Gott hat uns gerufen und berufen, Zeugen von ihm zu sein, Zeugen Christi, und zwar draußen, ja, aber, was sagt Jesus? In Jerusalem, Judäa, Samaria und der ganzen Welt. Das heißt, auch zu Hause, auch in der Gemeinde, Zeugen zu sein, aufzustehen und zu sagen, hey, stopp mal, nein, das geht so nicht. Es geht nicht, das hat nichts mehr mit Gott, nichts mehr mit Glaube, nichts mehr mit dem Wort Gottes zu tun. Das vielleicht nur mal am Rande. Gibt es ein Echtheitszertifikat einer wahren Bekehrung? Ja.
Wenn der Heilige Geist jemanden führt, dann führt er ihn auch so, wie die Liebe sagt.
Genau. Vielen Dank. Die Schwester hat es gesagt, der Heilige Geist wirkt ja in mir. Und wenn der Heilige Geist wirkt, dann führt er mich auch so, wie er es selbst durch sein Wort sagt. Richtig. Die Heiligung, ihr Lieben. Das Echtheitszertifikat einer wahren Bekehrung ist die Heiligung. Geschieht keine Heiligung nach deiner Bekehrung, dann stimmt irgendwas nicht. Ja. Ja, dass man Pilger ist am Kreuz, Besucher, ja.
Aber ich muss am Brandopferaltar mich selbst auch zum Brandopfer geben, mich selbst Gott übergeben.
Genau, vielen Dank. Dankeschön. Jetzt möchte ich mit euch zum wichtigsten Punkt kommen. Und ihr Lieben, was wir heute jetzt hier ein bisschen näher unter die Lupe nehmen, ich habe es zwar schon öfters getan, aber jedes Mal bewegt es mich wieder zutiefst. Und ich sage euch warum. Es geht mir um Golgatha. Golgatha ist etwas, wovon alle Christen Bescheid wissen. Und wir wissen, in den vier Evangelien wird uns über Golgatha berichtet. Ja, auch die Apostel sprechen nachher in den Briefen viel über das Geschehen auf Golgatha. Aber in den Evangelien haben wir so richtig die Abfolge, ja, was dort passiert ist. Ja. Und wir lesen das und jeder weiß, was dort passiert ist. Ja. Und am Ende ist es doch so, dass wir nicht wirklich wissen, was dort wirklich passiert ist. Warum? Jesus stirbt. Jesus war sündlos, er hat alle unsere Sünden auf sich genommen. Er ist einen qualvollen Tod gestorben, er ist wieder auferstanden, er ist im Himmel und er spricht heute für die, die ihm nachfolgen. Okay. Das, was wir in der Bibel lesen oder was wir darüber wissen, ist nur die Oberfläche der Oberfläche. Ellen White schreibt ein paar Sachen über die Geschehnisse, über die letzten Stunden Jesu, beginnend von Gethsemane bis zu seinem Tod. Und ich möchte mit euch so ein paar Sätze anschauen, die sie geschrieben hat, die mich, ihr Lieben, zutiefst bewegt haben, die mich nicht mehr losgelassen haben und die ich mit euch teilen möchte. Denn das Kreuz ist nicht irgendetwas. Es ist das Zentrum der Erlösung. Dort wurden die Tore weit geöffnet. Die Tore, durch die wir hindurchgehen können. Aber wir müssen hindurchgehen und nicht vor den Toren, offenen Toren stehen und staunen und sagen, ach wie schön, machen zwei Fotos und gehen wieder nach Hause. Wir müssen hindurchgehen. Das ist das, was die Bibel Heiligung nennt. Wir müssen den Weg weitergehen, den Weg des Kreuzes. Was sagt Jesus? Nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir. Wie oft? Lukas 9, 23. Täglich. Paulus sagt, ich sterbe täglich. Das heißt, der Prozess der Übergabe geschieht täglich. Frage. Bekehrung. Wer kann sich an seine Bekehrung erinnern? Okay, einige können sich erinnern. Es geht mir tatsächlich auch so. Ich kann mich auch daran erinnern. Ja? Und der eine mag jetzt sagen, bei mir war es der 11. August 1972, der nächste, bei mir war es der 9. Februar 2014. Und so, ja, alles schön und gut. War das deine Bekehrung oder war es der Startpunkt deiner Bekehrung? Und das ist ein Unterschied, ihr Lieben. Bekehrung ist kein einmaliger Prozess. Sie hat irgendwann mal einen Start, einen Beginn, ja, wo der Mensch das wirklich auch realisiert. Ja. Aber dann geschieht Bekehrung täglich. Ich sterbe täglich. Ich gebe mich Christus täglich hin. Ich gehe täglich jeden Morgen nach Golgatha, lege Jesus alles zu Füßen hin. Alles. Und dann stehe ich auf. Und wie sagt es Paulus in Römer 6? Ich stehe auf. Neu mit Christus. In der Kraft Gottes. Und das ist es doch, ihr Lieben. Warum sagt Paulus in 1. Korinther 1, 18, denn das Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, aber eine Gotteskraft denen, die gerettet werden. Wenn Paulus sagt, es ist eine Gotteskraft, dann meint er auch, was er sagt. Und eine Kraft, ihr Lieben, ist nichts, was man nicht spürt, etwas, was abstrakt ist. Eine Kraft ist eine physische Realität. Und genau das ist es, was das Kreuz für die, die jeden Tag hingehen, alle Lasten abladen und neu aufstehen, was das ist es, was das Kreuz für sie bedeutet. Eine echte Kraft. Das ist es, was wir jeden Tag brauchen, wenn wir in diesen Kampf hineingehen, in die Welt, in diesen alltäglichen Kampf, von dem Paulus sagt, es sind nicht Fleisch und Blut, die uns begegnen. Es sind Mächte der Finsternis, Dämonen, die da im Hintergrund kämpfen und wir haben nicht die geringste Chance. Nicht die allergeringste, aber solange Christus in mir ist, wie es Paulus auch in Galater 2,20 ausdrückt, brauche ich mich vor nichts zu fürchten. Denn dann kämpft Christus mit mir. Aber wenn das nicht der Fall ist, ihr Lieben, dann werden die Pfeile Satans mich jeden Tag immer wieder niederstrecken und irgendwann mal werde ich nicht mehr aufstehen. Und das ist kein Spaß. Dieser Kampf ist der größte Kampf im Kosmos, der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und das ist pure Realität heute. Es war schon immer so, seit Anbeginn der Sünde, aber jetzt noch viel mehr, weil wir in den letzten Tagen der Weltgeschichte leben. Was geschah am Kreuz? Da gibt es einen Menschen, der euch wahrscheinlich, wenn ich den Namen sage, erstmal nichts sagt, dem einen oder anderen vielleicht ja, aber wenn ich euch dann nochmal ein Detail nenne, dann würde ich ein A von überall her hören. Wir kennen ihn doch. Habt ihr schon mal von Horatio G. Spafford gehört? Horatio G. Spafford. Okay. Die wenigsten wahrscheinlich, wird sich gleich ändern. Habt ihr das Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt? Er hat das Lied geschrieben. Er schrieb das Lied. Und jetzt folgendes. Dieser Horatio war ein sehr gläubiger Mann. Und er lebte 1871, lebte er dort in Chicago. Und da war ein großes Flammeninferno. Nahezu die ganze Stadt wurde zerstört. Und bei diesem Inferno kamen etwa 300, 400, 500, ich weiß nicht mehr, es waren ein paar hundert Leute ums Leben in der Stadt. Mehrere hunderttausend waren obdachlos, ihre Heime alle niedergebrannt. Es war wirklich ein Rieseninferno. Und unter diesen Menschen, die ums Leben kamen, befand sich auch der kleine Sohn von Horatio G. Spafford. Er hatte einen kleinen Sohn und vier Töchter. alle noch Kinder. Und der Sohn stirbt. In all diesem Leid entscheidet er sich zusammen mit seiner Frau, dass sie denen helfen, die noch viel mehr Leid tragen, die es noch viel schlimmer erwischt hat. Und sie packen mit an und helfen. Und sie tun das von Herzen gerne 2 Jahre lang, bis einigermaßen alles wieder so aufgebaut ist. Und dann merken sie, sie sind erschöpft. Sie sind am Ende ihrer Kräfte. Und der Horatio sagt zu seiner Frau, lass uns nach England fahren, ein paar Wochen ein bisschen ins Grüne hinaus, ein bisschen tanken, ja. Wir müssen was anders sehen, wir brauchen ein bisschen Abwechslung. Gesagt, getan, sie kaufen die Zugtickets, wollte ich schon sagen, die Schifftickets, ja, für die ganze Familie. Und just am Abend zuvor, bevor sie fahren sollten, am Folgetag, bekommt er die Nachricht, er muss noch da bleiben, es war noch ein wichtiger Termin, den er wahrnehmen muss, eine wichtige Sache. Er sagt, okay, fahrt vor, ich nehme gleich das nächste Schiff dann und komme nach. Gesagt, getan, die Frau fährt mit den 4 Töchtern. Ein paar Tage später bekommt er ein Telegramm aus England. Und in diesem Telegramm steht, lieber Horatio, unser Schiff ist vor der englischen Küste gesunken. Und ich bin die einzige Überlebende. Unsere 4 Töchter sind tot. Ihr kennt das Lied, wenn Friede mit Gott. Kurz darauf setzt sich Spafford hin und fängt an zu schreiben. Und er schreibt dieses Lied, wenn Friede mit Gott. Sagt ihr mir mal bitte, wie kannst du das, wenn du alle deine Kinder, ich nenne ihn so ein bisschen den modernen Hiob, wenn du alle deine Kinder durch ein Unglück verloren hast, wie kannst du ein Lied schreiben, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt? Ist es nicht so, dass die Menschen doch dann eher Gott anklagen und vom Kreuz nichts mehr hören und sehen wollen und in Depressionen fallen und sonstige Dinge passieren? Wie kannst du in dieser Situation, wenn Friede mit Gott, schreiben? Und ich sage euch warum. Er war ein gläubiger Mann, der jeden Morgen dorthin ging, wo er Kraft bekam, zum Kreuz. Jeden Morgen aufs Neue und übergab alles. Und er klammerte sich an das Wort Gottes. Er klammerte sich wie eine Mutter an den Rockzipfel, ein Kind an den Rockzipfel ihrer Mutter und noch viel fester. Und er sagte, Herr, du hast verheißen, siehe, ich mache alles neu. Es kommt der Tag, an dem wird Gott alles neu machen. Und er sagte auch zu seiner Frau, und dann werden wir unsere Kinder wiedersehen. Und ihr Lieben, ohne die Kraft von Gott, ohne die Kraft, die du durchs Kreuz jeden Tag bekommst und brauchst, wirst du den Lauf dieser Welt nicht schaffen. Es werden Prüfungen kommen. Vielleicht hat der ein oder andere, der hier sitzt, oder vielleicht auch von denen, die zuschauen, schlimme Dinge mitgemacht oder ähnlich Schlimmes, ja. Und dann wisst ihr, was das bedeutet. Ihr wisst, was es bedeutet, wenn man kraftlos, hoffnungslos, verzweifelt und ratlos ist. Und das ist der Zustand der Menschheit heute. Wisst ihr warum? Die Menschen geben Milliarden aus, die gehen hinaus und suchen damit, und wofür? Die kaufen sich Bücher da, mit dem Titel, wie werde ich erfolgreich? Mit dem Titel, wie bekomme ich Frieden in meinem Leben? Mit dem Titel, wie werde ich ein besserer Mensch? Oder wie, um ihr den Lebensstandard, die Qualität in ihrem Leben aufzubessern. Und sie geben Milliarden aus. Und dabei kostet es nur 1 Euro. Aber die meisten haben es sowieso schon, also kostet es sich gar nichts mehr. Und da steht das wahre Rezept. Da steht das wahre Rezept für Lebensglück, für Frieden, für all die Dinge, die dir diese Welt niemals geben kann. Und du bekommst sie umsonst von Jesus. Und wir haben es, wir kennen die Wahrheit, ihr Lieben. Und was tun wir manchmal? Ich habe den Eindruck, wir stecken es in die Taschen und gehen durch die Straßen dieser Welt. Jesus sagt, umsonst habt ihr es empfangen. Umsonst gibt es auch weiter. Die Menschen sehnen sich da draußen. Die Menschen, auch wenn die Menschen heute freundlich lächeln und grinsen, wenn du jemanden fragst, wie geht's dir, werden 99% sagen, gut. Aber es ist genau umgekehrt. Aber wer wird dir schon sagen, du, mir geht's nicht gut? Wenn, dann wird's ja unangenehm und peinlich, weil dann musst du schon fragen, ja, was ist los? Ja, und dann will der sich nicht öffnen. Ach, wir sparen uns das, sagen, das alles und wir sagen einfach, es geht mir gut. Das ist die Gesellschaft heute, aber es geht den Menschen nicht gut. Und sie suchen Hoffnung, über den Tod hinaus, weil das bekommen sie nirgends. Sie bekommen vieles in dieser Welt, temporäre Befriedigungen, so wie Satan. Komm, probier das, das. Und die Leute haben Freude und Spaß daran, ja. Aber auf, ab, immer konstant. Und dann geht es immer weiter runter. Aber Gott gibt den Menschen etwas, was ihnen sonst niemand geben kann. Und Jesus befindet sich in Gethsemane. Und da schreibt Ellen White in dem Büchlein Die Leiden Christi, ist ein kleines Büchlein von Ellen White, ihr könnt googeln, findet ihr das, auf Seite 22 und 23 folgendes. Wir können uns nur eine schwache Vorstellung von der unaussprechlichen Angst machen, die der teure Heiland in Gethsemane ausstand, da er sich der Trennung von seinem Vater bewusst war, die dadurch kam, dass er die Sünde des Menschen trug. Der Sohn des allmächtigen Gottes fiel in Ohnmacht und kam dem Tod nahe. Sein Vater sandte einen seiner Engel, um ihn zu stärken. Könnten die sterblichen Menschen das Erstaunen und das Leid der Engel sehen, als sie zu ihrem tiefen Leidwesen beobachteten, wie der Vater seine Strahlen des Lichts, der Liebe und der Herrlichkeit seinem Sohn entzog, so würden sie besser verstehen, wie sündhaft die Sünde in seinen Augen ist. Wir machen uns heute lustig über die Sünde. Ach, kleine Sünde, Gott wird vergeben. Ach, ach, eine einzige Sünde reicht. Eine reicht für den ewigen Tod. Sie muss nicht groß sein, noch so klein. Eine Sünde trennt von Gott für immer. Das ist das Gesetz. Das ist das Gesetz der Natur Gottes. Gott ist Leben, Gott ist Kraft, Gott ist heilig. Sünde bedeutet Tod, Verwesung. Und das sind zwei ganz extreme Gegensätze. Die laufen komplett konträr. Die haben nichts miteinander zu tun. Und die werden auch nie was miteinander zu tun haben. Gott wird nie die Sünde akzeptieren. Was wäre passiert, wenn er sie akzeptiert hätte? Ganz einfach. Adam, Eva, macht's nicht mehr. Ich schaue einfach jetzt mal drüber hinweg und macht so weiter. Wie bisher, seid brav, benehmt euch ordentlich und ich komme euch ab und zu mal besuchen. Was glauben wir, Gott spielt mit Sünde? Wenn Gott sagt, der Sünde sollt, ist der Tod. Jetzt passt mal gut auf, was hier passiert. Kennt ihr das? Wenn Könige, vor allem so Könige aus vergangener Zeit, ja, irgendein Gesetz auf den Weg gebracht haben, ja, und plötzlich passiert etwas und sie merken, oh, das Gesetz richtet sich jetzt auch gegen mich. Oder vielleicht gegen mein eigenes Kind, also ja, dann schauen wir, dass wir schnell noch das Gesetz ändern. Ja, das wurde oft genug gemacht, ja. Hat Gott das getan? Gott sagt, wer sündigt, muss sterben. Hat er zu Adam und Eva gesagt. An dem Tag, an dem er das tut. Jetzt passiert es. Und Gott selbst ist nicht einer, der irgendwas unter den Teppich kehrt und sagt, naja, wir schauen mal, wie wir das hinkriegen, vielleicht. Und nee, er hat gesagt, das ist so und daran ist nichts zu rütteln. Und der größte Beweis, ihr Lieben, dass daran nichts zu rütteln ist, und das erstaunt mich bis in Mark und Knochen hinein, ja. Jesus selbst fleht in Gethsemane und sagt, Vater, ist es möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und der Vater antwortet ihm nicht. Und dieses Nicht-Antworten ist die Antwort, nämlich, es ist nicht möglich, Sohn, es ist nicht möglich. Und er geht diesen Weg. Gott selbst, wir können uns das nicht vor, der Schöpfer, das, alles, was es gibt, ja, geht ans Kreuz und jetzt kommt der Höhepunkt. Ellen White sagt, er hätte es auch getan, wenn nur ein einziger Mensch auf dieser Erde gelebt hätte. Und jetzt lest bitte weiter mit mir, was Ellen White hier sagt. Das Licht von der Gegenwart seines Vaters entzog sich seinen Augen und er wurde der Macht der Finsternis überliefert. In seiner Seelennot lag er ausgestreckt auf der kalten Erde, also in Gethsemane. Er war sich des Missfallens seines Vaters bewusst. Der Zorn, der den Menschen hätte treffen sollen, fiel nun auf Christus. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Wir können uns nicht vorstellen, was es für jemanden bedeutet, der tagtäglich mit dem Vater unterwegs war, tagtäglich an der Hand mit dem Vater ging, der Vater führte ihn, der Vater zeigte ihm, was er tun sollte und nicht, der Vater gab ihm die Kraft, die Liebe, die Freude, alles und auf einmal ist das abgerissen, von einer Sekunde auf die andere, es ist vorbei, es ist kein Vater mehr da, der mit mir geht, sondern es ist ein Vater, dessen Zorn ich spüren muss. Weil das die Gerechtigkeit ist. Ihr Lieben, wir können uns nicht vorstellen, was er durchgemacht hat. Was für Schmerzen. Nicht die Nägel, ja, die tun auch weh, aber der andere Schmerz. Erinnert ihr euch, was man über Jesus sagte am Kreuz? Nachdem die Menschen ja starben am Kreuz, hat man sie abgenommen und hat sie begraben. Ja? Bei Jesus sagte man etwas. Man wunderte sich über etwas. Über was denn? Dass er schon so schnell gestorben war. Wundert euch das, dass er so schnell gestorben war? Er konnte nicht mehr. Er konnte nicht mehr. Hier schreibt er im Weit, er fühlte, dass er von der Liebe seines Vaters geschieden war, denn der Sündefluch ruhte auf ihm. Dann gibt es ein Zitat, das es ist schier unglaublich. Man kann es fast nicht glauben, aber es ist Realität. Und das hat mich wirklich, wirklich richtig tief bewegt. Sie sagt im Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1, Seite 206 und Seite 209, keine strahlende Hoffnung sagte ihm, dass er als Sieger aus dem Grab hervorgehen und dass sein Opfer von seinem Vater angenommen würde. Sein Zustand, sein seelischer Zustand war so am Ende, er sah keinen Strahl, keinen Funken Hoffnung, nichts mehr und auch nichts, niemand war da. Oder habt ihr erlebt, dass irgendeiner seiner Jünger hinging und ihm vielleicht am Kreuz ein paar Worte des Trostes oder ihm vielleicht irgendwas brachte, irgendwie den Kopf nur hebte und vielleicht ein bisschen Wasser drüber schüttete? Nichts, alle waren weg, er stand allein da. Spott und Hohn, das war das, was er mitbekam in seinen letzten Stunden. Und hier sagt Ellen White, es gab keine strahlende Hoffnung, nichts, was ihm irgendwie vermittelte, dass er als Sieger aus dem Grab hervorgehen würde. Und er vermochte nicht, durch die Pforten des Grabes hindurchzuschauen. Wisst ihr, was Jesus gesehen hat? Er hat den zweiten Tod vor Augen gesehen in dem Moment. Er wusste, die Verheißung ist da. Er wusste um den Erlösungsplan, den hat er selbst gemacht. Aber ihr Lieben, kennt ihr den Unterschied zwischen ich weiß etwas, aber ich fühle was ganz anderes? Wisst ihr? Versteht ihr? Jesus ist auch ein Mensch gewesen, wie du und die. Er hat alles mitgemacht und gefühlt. Und er war wirklich am Ende. Deswegen ist er auch so schnell gestorben. Er konnte nicht mehr. Er konnte nicht mehr. Er war zerbrochen. Komplett. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der jetzt sagt, ja, das ist heftig, das haben die Märtyrer auch erlebt. Ich habe es im Workshop gestern erwähnt. Man weiß, ich habe auch den Kurt nochmal gefragt danach, weiß es selbst auch nicht, weil es gibt keine genauen Zahlen, aber man sagt, es gab etwa zwischen 70 und 130 Millionen Märtyrer, die von der abgefallenen Kirche, ja, zur Zeit der Inquisition, des finsteren Mittelalters, verfolgt und umgebracht wurden. Bis zu 130 Millionen. Und Ellen White schreibt im großen Kampf, wenn sie über diese Märtyrer schreibt, erwähnt sie etwas Phänomenales. Sie sagt, da gingen dann, wer auch immer das war, ja, und wurden dann verurteilt und gingen dann zum Scheiterhaufen und sie gingen fröhlich und sangen. Und dann werden sie auf den Scheiterhaufen gebracht, werden gebunden an den Holzpfahl und sie singen fröhlich weiter. Ja, bitteschön, wie geht denn das? Wie soll das gehen, ihr Lieben? Es geht. Es geht sogar ganz einfach. In dem Moment, wo du erfüllt bist von Gott, in dem Moment, wo der Heilige Geist alles in dir füllt und dir das gibt, was dir nie ein Mensch geben kann, dann wirst du bis zur letzten Sekunde Freude haben, auch im tiefsten Leid. Warum? Weil du weißt, du hast es geschafft. Das nächste, was du erlebst, wenn du die Augen öffnest, ist, wenn Jesus wiederkommt und du wirst dabei sein. Und das hatten diese Märtyrer. Und jetzt passt auf, Jesus, wir sind noch bei Jesus. Die Leiden, die die Märtyrer ausstanden, halten mit den Leiden Jesu keinen Vergleich aus. Die Gegenwart Gottes unterstützte die Märtyrer in ihren körperlichen Leiden, aber hier verbarg der Vater sein Angesicht vor seinem teuren Sohn. Können wir uns das vorstellen? Es ist nicht so wie bei den Märtyrern gewesen. Die bekamen noch Kraft, die hatten noch etwas in sich, was sie noch hoffen und was ihnen noch Freude schenkte. Jesus nicht mehr. Er war fertig. Und jetzt stelle ich mir eine Frage. Wenn ich weiß, und das ist Fakt, weil es ein Weit sagt, dass er das auch getan hätte, wenn nur ein einziger Mensch gelebt hätte auf dieser Erde, wenn ich es gewesen wäre. Wie kann ich so einem Gott nicht antworten? Es geht doch gar nicht anders. Wo ist noch so ein Gott? Zeig es mir. Unter allen Religionen dieser Welt, unter all den humanistischen Religionen, die den Menschen hervorheben, wie gut er doch ist und wie wichtig es ist, dass man gut zueinander ist, alles schön und gut. Aber Jesus wird ausradiert. Gott wird ausgelöscht. Wir brauchen ihn nicht. Ihr Lieben, was hier geschehen ist, wenn wir ihn nicht bräuchten, wäre das Ergebnis ganz einfach. Es gäbe keine Erlösung. Wenn wir sagen würden, wir brauchen ihn nicht, dann gibt es auch keine Erlösung. Aber wir brauchen ihn mehr, als wir glauben. Und wir brauchen ihn nicht nur, um erlöst zu werden, das sowieso, das ist ja der Kern, das ist ja das, unser Ziel, ja, Erlösung. Aber wir brauchen ihn schon, um auf dieser Erde in diesem Kampf siegreich hervorzugehen. Weil ohne Christus wirst du keinen Schritt tun können. Sagt ihr nicht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Menschen in dieser Welt sehnen sich nach mehr. Und wir haben mehr. Wir haben mehr. Wir können ihnen etwas geben. Im Juli 1974 startet, ich weiß nicht, was der 4. Juli, startet eine Maschine von Tel Aviv Richtung Paris. Diese Maschine wird über Athen von Terroristen entführt, die plötzlich aus dem Flugzeug hinten rausstürmen und sagen dem Piloten runter nach Entebbe. Entebbe war die damalige Hauptstadt von Uganda. Das Flugzeug fliegt nach Entebbe, landet dort auf dem Flughafen. In diesem Flugzeug, es war eine israelische Fluggesellschaft, und in diesem Flugzeug waren etwa 100 Israelis und nochmal 30 verschiedenartige Nationen, so gemischt. Der israelische Staat bekommt das sofort mit und sofort wird eine Gegenoperation gestartet, sofort wird ein Plan gemacht, die Elite der Elite, die Besten der Besten werden zusammengerufen vom obersten Befehlshaber des Militärs, der hieß Jonathan Netanyahu. Und die rufen ihre besten Leute zusammen, machen sofort einen Rettungsplan, setzen sich ins Flugzeug, Militärflugzeug, ab nach Uganda. Die haben das so schnell und so geschickt gemacht, ja, dass nicht mal die ugandischen Behörden gemerkt hatten, dass die auf ihrem Flughafen gelandet sind. Das musste auch alles in einer Nacht- und Nebelaktion gehen. Alles sauber, akribisch, genau geplant. Sie landen dort. Die Eliteeinheit stürmt aus dem Flugzeug. Sie stürmen auf das besetzte Flugzeug, befreien alle Geiseln. Niemand kommt ums Leben. Zwei oder drei Terroristen werden erschossen. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Und von der Eliteeinheit, die diese Operation durchgeführt haben, kommt kein einziger Soldat ums Leben. Außer der Oberstleutnant, Jonathan Netanyahu. Dieser Jonathan Netanyahu war der leibliche Bruder von Benjamin Netanyahu, den ihr heute kennt, den Staatschef von Israel. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Vor 2000 Jahren startet der Himmel eine Rettungsaktion, weil diese ganze Welt ist in Geiselhaft Satans, die ganze Welt. Und da kommt der Oberste der Obersten, kommt hinunter und er geht hinein, er geht in diese Operation hinein und bei dieser Operation kommt er ums Leben. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Jesus und diesem Jonathan Netanjahu ist? Der Netanjahu wusste nicht, dass er ums Leben kommt, aber Jesus wusste es. Und das ist ein Riesenunterschied. Weil wenn ich etwas vorher weiß, dann werde ich mit Sicherheit anders reagieren. Wie er reagiert hätte, kann ich nicht sagen. Es steht auch nicht zur Debatte, das ist gar nicht unser Thema. Aber Jesus wusste es. Er wird, wenn er in diese Operation hineingeht, wird er umkommen. Und er hat es getan. Und wisst ihr, was er noch wusste? Das, was wir heute alle so ein bisschen, nur ein bisschen aus der Oberfläche herauskratzen konnten, es ist noch viel tiefer. Wir verstehen es nicht mal halb von dem, was wirklich passiert ist, nicht mal ein Bruchteil davon. Aber all das wusste er, wie tief sein Leid sein wird am Kreuz. Er wusste es. Warum schwitzte er Blut? Glaubt ihr, das ist theatralische Show, was uns die Bibel hier bieten will? Er schwitzte Blut, weil er etwas durchgemacht hat, was noch keine 5 Menschen auf diesem Planeten durchgemacht haben. Was glaubt ihr, warum sagt er zu den Jüngern, meine Seele ist betrübt bis in den Tod? Wir haben keine Vorstellung davon, was er damit sagt. Die Jünger dachten, ja, der ist halt traurig, weil er jetzt, ja, meine Güte, die haben überhaupt nichts verstanden, aber wir auch nicht, ihr Lieben. Betrübt bis in den Tod. Er starb frühzeitig und er starb, weil seine Seele und sein Herz gebrochen wurden. Die Menschen in dieser Welt suchen. Sie suchen händeringend nach Hilfe. Wir haben etwas, ihr Lieben. Wir haben etwas. Kennt ihr die Geschichte vom Teich Bethesda? Da liegt dieser Mann, 38 Jahre, krank auf einer Matte. 38 Jahre. Nicht 38 Tage. Jahre. Wörtlich Jahre. Und wenn der Teich sich beginnt zu bewegen, sagt die Bibel, dann gingen die hin, die Kranken gingen hinein, sie waren gesund und nie wieder gesehen. Und dieser Mann konnte aber nicht. Das war ja das Problem. Er war krank, konnte nicht gehen, er konnte nicht aufstehen. Deswegen liegt er 38 Jahre. Und Jesus geht vorbei und sagt, warum liegst du hier? Warum gehst du nicht zum Teich? Und der Mann sagt etwas, das bricht mir das Herz. Herr, ich habe keinen Menschen. Niemand interessiert sich für mich. Deswegen liege ich 38 Jahre. Dieser Teich ist so eine kleine Metapher für Heilung, für Rettung. Ja. Diese Welt braucht Heilung und Rettung. Und da sind so viele, die wissen, wo es Heilung und Rettung gibt. Und die haben das, die kennen das Rezept, die haben das schon erlebt, die sind überzeugt davon, ja. Und wisst ihr, was das Schlimmste wäre, was in unserem Leben passieren kann? Wenn mein Nachbar oder mein Arbeitskollege, wer auch immer, verloren geht und am Ende sagen muss, wenn er gefragt wird, warum hast du Jesus nicht angenommen? Ich hatte keinen Menschen, der mir das gesagt hat. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, ihr Lieben. Wir haben eine Botschaft, mit der kann niemand mithalten auf dieser Welt. Niemand. Nicht mal, wenn Gates und Konsorten, all die Großen, die Elite, die ihre Dinge hier im Hintergrund laufen lassen und versuchen, diese Welt in ihre Hände zu bekommen und wie die alle heißen, ist völlig wurscht. Und wenn die noch die größten Reichtümer, die größten Mächte, die größte Macht, konzentrierte Macht, ja, die es gibt, besitzen, es ist nichts, es ist lächerlich im Gegensatz zu dem, was für eine Macht das Wort Gottes hat. Und wir haben es in der Hand und die Menschen da draußen suchen. Natürlich weißt du nicht, wer da draußen gerade dringend in diesem Moment Jesus braucht, Hilfe. Ja? Aber wir können beten. Und wisst ihr, was passiert? Wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, Gott weiß, wer da draußen gerade Hilfe braucht, dann wird Gott es führen, dass du und dieser Mensch zusammenkommen. Und wir werden überhäuft werden, Gott. Die Arbeit geht nie aus. Denn schließlich, was sagt Jesus? Die Ernte ist ganz, ganz gering und wir haben viel zu viele Arbeiter, setzt euch hin. Ihr Lieben, genau das Gegenteil. Ganz genau das Gegenteil. Die Ernte ist massig und ist niemand da. Wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, wird er uns Menschen in den Weg stellen, denen wir zum Segen werden und die wir an der Hand nehmen und wisst ihr, wohin führen? Wo sollen wir die Menschen hinführen? Wo bekommt man die? Was ist eine Gotteskraft? Was sagt Paulus? Das Kreuz. Nimm ihn an der Hand und führ ihn nach Golgatha. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Ellen White sagt in einer Predigt in Harbor Heights, 22. Juli 1891, wir können den armen Menschen, mit ihren Sorgen, die mit ihren Sorgen zu uns kommen, nur insofern helfen, dass wir sie zu Jesus führen, damit sie ihre Sorgen und Lasten ihm übergeben und bei ihm lassen. Ich will gerne meine Rolle als Helfer ausfüllen, aber alles, was ich dabei tun kann, ist, Menschen auf Golgatha hinzuweisen und Jesus anzubefehlen. Das ist es, an der Hand nehmen und sie nach Golgatha bringen. Ihnen zeigen, wo sie wirklich Hilfe bekommen. Das heißt nicht, dass ich keinen Finger krumm machen für niemanden. Wo wir helfen können, das ist klar. Aber unsere Hilfe ist sehr begrenzt. Das, was die Menschen wirklich brauchen, das kannst du und ich ihnen nicht geben, aber Jesus. Und deswegen sollen wir sie hinführen, damit sie den kennenlernen, von dem sie trinken und dann nie wieder durstig werden. Das ist es, was die Menschen suchen. Denn die Menschen trinken heute und werden jeden Tag wieder durstig. Immer und immer und immer. Und das ist ein nie endender Kreislauf. Aber bei Christus wirst du satt. Die Menschen heute, zum Schluss vielleicht noch ein Gedanken. Was ist der schlimmste Fehler, ihr Lieben? So haben wir doch die Predigt tituliert, der schlimmste Fehler. Der schlimmste Fehler ist, wenn du an Golgatha vorbeigehst oder anhältst, nur als Tourist. Mach mal schöne Bilder, ach wie nett, ein bisschen Religion, Kultur, das gehört zusammen zur Bildung. Ihr Lieben, wie viele Millionen Menschen haben diesen Fehler gemacht? Und dann die Sünden zu bekennen, die einem aber gar nicht leid tun, weil man sie gleich wieder tut und also wieder zurück in die Welt geht, das ist keine Bekehrung. Das hat nichts mit Erlösung zu tun, ihr Lieben. Und so viele Menschen sind getäuscht heute. Es ist der schlimmste Fehler, der passieren kann, wenn du glaubst, dass du, wenn du bei Golgatha warst, erlöst bist. Gerettet, getauft, gereinigt, gerettet. Die drei teuflischen Gs. Wenn ich nicht bleibe bei Christus, ist alles umsonst. Denn Ellen White hat es erlebt. Ihr wisst, Ellen White durfte teilhaben in einer Vision, wie es im Himmel wirklich aussieht. Und sie sagt danach dem Engel, ich will nicht mehr zurück, ich will nicht mehr, ich will da bleiben. Und der Engel sagt zu ihr, du musst zurück. Wenn du treu bleibst bis zum Ende, wirst du dort sein. Und diese Worte gelten dir und mir heute genauso. Wir müssen diesen Kampf noch zu Ende kämpfen. Aber wir sind nicht allein. Und die Zusage gilt uns genauso. Wenn du treu bist, dann wirst du dabei sein. Paulus spricht in 1. Korinther 15 über ein Thema, das jeden Menschen betrifft. Und viele Menschen stehen heute an Gräbern hoffnungslos. Sie sind verzweifelt. Sie sind verzweifelt, weil sie ihre Lieben zu Grabe tragen. Sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Sie haben keine Hoffnung, keine Hilfe mehr. Sie wissen einfach nicht mehr weiter. Und Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 26, wer wird als letzter Tod beseitigt werden? Der Tod. Als letzter Feind beseitigt werden? Der Tod. Der Tod wird als letzter Feind beseitigt werden. Am Ende ruft Paulus aus, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Es wird vorbei sein. Und all das ist keine Hollywood-Fantasie, das ist pure Realität. Und das werden wir bald erleben. Und die Menschen da draußen, wir haben nicht mehr viel Zeit, die möchten auch daran teilhaben. Sie sehnen sich danach. Glaub nicht, dass die Menschen da alle böse vom Teufel und die wollen, die Gesellschaft ist verirrt, sie ist komplett verirrt. Und ja, es gibt auch böse Menschen, aber es gibt Hoffnung. Auch für diese Menschen, denn wir waren auch einst in der Welt, wir waren auch einst verloren und dürfen uns heute zum Volk Gottes hinzuzählen. Und das ist eine Gnade. Und diese Gnade sind wir denen da draußen, unserem Gegenüber, auch schuldig. Denn umsonst haben wir es bekommen und Jesus sagt, gebt es umsonst weiter. Unser Herr kommt bald. Und dann werden wir eine Ewigkeit Zeit haben, um über Golgatha nachzudenken. Und es wird eine schöne Zeit. Und ich freue mich schon darauf. Im Übrigen sagt Ellen White, wir sollen uns die Zeit auch jetzt schon nehmen. Und zwar sagt sie, jeden Tag eine Stunde, um über die Ereignisse, die letzten Stunden Jesu nachzudenken, ganz besonders Golgatha. In diesem Sinne möge Gott uns segnen und helfen, dass wir verstehen, was Erlösung und Heiligung bedeutet. Und dass wir die Menschen an der Hand nehmen und sie nach Golgatha bringen. damit sie den gleichen Weg auch gehen dürfen. Amen. Lasst uns zum Abschluss noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, danke. Etwas anderes können wir nicht sagen. Denn was wirklich passiert ist, um unseretwillen, das können wir nicht ermessen. Es ist viel zu groß, viel zu gewaltig. Aber wir wissen, es ist passiert und wir wissen, es ist das größte Zeugnis deiner Liebe uns gegenüber. Wir wissen, dass es bald vorbei ist mit dieser Erde, mit diesem Planeten. Und wir möchten dabei sein, wenn du wiederkommst, Herr Jesus. Wir möchten zu denen gehören, die ihre Arme zu dir ausbreiten und dich willkommen heißen. Und nicht zu denen, Herr, die sich unter Felsen und sonst wo verstecken. Und um das zu erreichen, um dahin zu kommen, Herr Jesus, brauchen wir dich in unserem Leben. Und hilf, dass wir uns nicht diesen Täuschungen dieser Welt hingeben, dass wir denken, es passt alles, es ist gut. Denn wir kennen den Zustand Laodiceas und du hast uns sehr, sehr davor gewarnt. Du hast gesagt, wir müssen raus. Wir brauchen dich, wir brauchen die Augensalbe, wir brauchen die Läuterung, das reine Gold von dir, wir brauchen deine Gerechtigkeit. Bitte, Herr, hilf uns. Gib uns jeden Tag die nötige Kraft, Weisheit und auch den Willen, Herr, dass wir nach Golgatha kommen und dort alles vor dir abladen und neu mit dir aufstehen und an deiner Hand hindurchgehen durch den Tag, der vor uns liegt. Das, Herr, bitten wir dich in deinem Namen und danken dir für die wunderbare Erhörung. Amen.